Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Wie geht es weiter in der Ukraine? Diese Frage beschäftigt uns auch heute Abend, erst recht nachdem die russische Armee die strategisch wichtige Großstadt Mariupol eingenommen hat. Die Kämpfe gingen und gehen auch heute weiter, vor allem im Osten des Landes. Wir berichten gleich. Infolge des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine rückt das westliche Verteidigungsbündnis NATO enger zusammen und die nordischen Länder Schweden und Finnland wollen ihre Neutralität aufgeben und beitreten. Doch das NATO-Mitglied Türkei blockiert. Dazu später mehr in dieser Sendung. Die Diskussion um Gerhard Schröder, den Ex-Kanzler, geht weiter nach der Ankündigung, dass er aus dem Aufsichtsrat des russischen Ölkonzerns Rosneft zurücktreten wird. Auch dazu gleich mehr. Außerdem in der nächsten halben Stunde Dutzende Verletzte und Millionen Schäden nach mehreren Tornados in Nordrhein-Westfalen. Die Parteichefin der Linken, Janine Wissler, will trotz Kritik nochmal für den Vorsitz der Partei kandidieren. US-Präsident Biden und sein südkoreanischer Amtskollege Yoon kündigen gemeinsame Manöver an. Nach den Parlamentswahlen in Australien zeichnet sich ein Machtwechsel dort ab. Und wir schauen im Sport schon mal auf das DFB-Pokalfinale heute Abend. In der Reihe Hintergrund um 18.40 Uhr geht es um Chinas Kampf gegen Omikron. Unsere Korrespondentin berichtet über die Corona-Situation in Shanghai. Im Studio ist Jonas Panning. Guten Abend. Wochenlang dauerte der Kampf um die Hafenstadt Mariupol in der Ukraine, vor allem um das dortige Stahlwerk. Gestern ging er zu Ende. Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums ergaben sich die letzten ukrainischen Kämpfer. Die Stadt steht damit vollständig unter der Kontrolle der Angreifer. Über die Situation dort und die Lage in der Ukraine berichtet aus Warschau Rebecca Barth.
Seine Haare sind kurz geschoren und fast am gesamten Körper trägt er Tattoos. Es sind Bilder aus russischen Medien, die einen der letzten ukrainischen Soldaten zeigen sollen, der sich noch im Azov-Stahlwerk verschanzt hatte. Jetzt begibt sich der Mann in Kriegsgefangenschaft, muss sich bis auf die Unterhose ausziehen und seine Tätowierungen zeigen. Auf russischen Telegram-Kanälen wird der Sieg über die, so wörtlich, Nazis aus Azov-Stahl gefeiert. In der Ukraine erinnert Präsident Selenskyj derweil an all diejenigen, die im Kampf um Mariupol ihr Leben verloren haben.
Sehr viele unserer Piloten sind gestorben. Sie sind absolute Helden. Sie haben gewusst, dass es sehr schwierig, fast unmöglich war, nach Azovstal zu fliegen und den Soldaten Medikamente, Lebensmittel und Wasser zu bringen und auch Verwundete zu bergen. Das alles ist passiert. Es sind viele Dinge passiert, die niemand offiziell kommentieren konnte. Jetzt liege es am Roten Kreuz, der UN und Russland, die Sicherheit der Soldatinnen und Soldaten zu garantieren, so der Präsident. Er spricht nach wie vor von einer Evakuierung, denn er gibt sich überzeugt, man werde die Soldaten in einem Kriegsgefangenenaustausch zurück in die Ukraine holen. Und nicht nur die Soldaten, auch die verlorenen Territorien wolle man zurück, so
Selenskyj.
Der Sieg wird schwierig sein, er wird blutig und auf jeden Fall im Kampf erzielt werden. Aber das Ende wird in der Diplomatie liegen, davon bin ich überzeugt. Es gibt Dinge, die wir nicht zu Ende bringen können, ohne uns an den Verhandlungstisch zu setzen. Denn wir wollen alle Territorien zurück, aber Russland will nichts zurückgeben.
Und blutig ist es auch jetzt schon, vor allem in der Region Luhansk. In Lysychansk hält Dmytro Mussur seine beiden Zwillinge auf dem Arm und seine Tränen gerade so zurück. Er will seine Töchter in Sicherheit bringen. Für seine Frau ist es bereits zu spät. Sie ist gestorben. Ich glaube, das war bei einem Mörserangriff. Sie wurde von einem Splitter in den Kopf getroffen. Sie starb im Krankenhaus. Jetzt könne er nur noch daran denken, seine Kinder zu retten, sagt Mussur. Doch der Weg heraus aus der umkämpften Stadt ist schwierig. Das weiß auch Kohlekumpel Sergei Tukhariev. Wenn es mein Schicksal ist, hier zu sterben, werde ich sterben. Aber wenn nicht, dann werde ich weiterhin Menschen herausholen. Tukhariev fährt einen weißen Kleinbus.
wobei man von Fahren kaum sprechen kann. Mindestens 6 Einschusslöcher in der Windschutzscheibe, der linke Vorderreifen ist zerfetzt, hinten rechts ist nur noch die Felge übrig. Der Wagen hoppelt mehr, als dass er rollt. Aber Tokarjew macht weiter. 38 Menschen können an diesem Tag aus der Region in Sicherheit gebracht werden.
Rebecca Barth berichtete. Russland hat heute übrigens seine Gaslieferungen nach Finnland eingestellt. Begründung: Finnland weigere sich, in der russischen Währung in Rubel zu bezahlen. Der Schaden hält sich in Grenzen. Finnland ist nicht ansatzweise so abhängig von russischem Gas wie zum Beispiel Deutschland. Mit Energie aus Russland verdient auch der ehemalige deutsche Bundeskanzler Gerhard Schröder sein Geld. Für seinen Posten im Aufsichtsrat des russischen Ölkonzerns Rosneft soll Schröder zuletzt jährlich 600.000 Euro erhalten haben. Gestern wurde der Rücktritt des Ex-Kanzlers aus dem Aufsichtsrat bei Rosneft angekündigt. Doch die Kritik an Schröder hält an, vor allem aus der eigenen Partei, der SPD. Christine Watti dazu aus unserem Hauptstadtstudio.
Der frühere Bundeskanzler Gerhard Schröder will seinen Aufsichtsratsposten beim russischen Ölkonzern Rosneft aufgeben. Diese Nachricht gab Anlass für verschiedene Interpretationen der konkreten Motivation für Schröder. Denn die Gründe für den Rückzug lässt Schröder bis jetzt offen. Wollen oder müssen ist für viele also die nicht unwesentliche Unterscheidung der wahren Gründe für die Abkehr des Altkanzlers von Rosneft. Als Zitat leider viel zu spät befindet SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert so auch diesen Schritt und ergänzt im Interview mit der Rheinischen Post, dass die Entscheidung, apropos müssen oder wollen, auch nicht ganz zufällig so ausgefallen sein könnte. Immerhin laufen in Deutschland verschiedene Anträge auf Schröders Parteiausschluss und das EU-Parlament erwägt Sanktionen gegen Schröder, sollte er an seinen Posten in russischen Unternehmen festhalten. Die Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments, Katharina Barley, ist zurückhaltend in den Spekulationen rund um Schröders Gründe für den Ausstieg bei Rosneft, sieht aber die Position der EU als sehr klar, wie sie im Deutschlandfunk betonte.
Ich bin mir da nicht sicher. Ich kann die Motive nicht einschätzen. Ich halte es sogar nicht für ausgeschlossen, dass er vielleicht sogar glaubt, er kann wirklich irgendwie noch was bewegen, vermitteln. Ich weiß es einfach nicht. Ich weiß nur, dass es für uns insgesamt nicht tolerabel ist, dass sich westliche europäische Politiker und Politikerinnen noch von Putin bezahlen lassen in dieser Situation. Und das hat das Europäische Parlament sehr klar gemacht.
Bundeskanzler Olaf Scholz blickte noch am Donnerstag im Rahmen einer Pressekonferenz mit dem niederländischen Regierungschef Mark Rutte in Den Haag differenziert auf angekündigte bzw. umzusetzende Maßnahmen gegen Schröder.
Die Entscheidung des Deutschen Bundestages im Hinblick auf den früheren Bundeskanzler ist folgerichtig. Und auch eine, die deshalb auch umgesetzt werden wird. Und ich glaube, das ist auch die Reaktion, die jetzt richtig ist. Weitere halte ich aktuell nicht für erforderlich.
Und schob noch hinterher.
Übrigens ist mir noch eine Sache wichtig, wenn ich die gern loswerden darf. Es wäre am allerbesten, Gerd Schröder würde seine Posten niederlegen.
Diesen Wunsch wiederholte Scholz heute am Rande der SPD-Delegiertenkonferenz in Hildesheim. Eine Postenniederlegung ist ihm nicht genug. Wir nehmen zur Kenntnis, so Scholz, dass es jetzt bei einem passiert und die anderen müssen auch noch folgen. Zur Disposition steht beispielsweise die Nominierung für den Aufsichtsratsposten des russischen Energiekonzerns Gazprom. Die Hauptversammlung ist Ende Juni. Bisher ließ Schröder offen, ob er dieses Mandat annehmen wird. Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil rät direkt auch hier zu einer deutlichen Positionierung. Gegenüber dem NDR begrüßte er Schröders Entscheidung in Sachen Rosneft, wies aber auch auf die offene Entscheidung zu weiteren Mandaten in anderen Unternehmen hin. Auch in dieser Hinsicht erwarte die niedersächsische SPD von Gerhard Schröder, die notwendigen Konsequenzen zu ziehen, so Weil. Auch Erwartungen an die SPD und Bundeskanzler Scholz werden derweil formuliert. Zu zögerlich empfindet Scholz Haltung beispielsweise FDP-Präsidiumsmitglied Moritz Körner, der dem Handelsblatt sagte, Putin-Profiteure sollten den gleichen EU-Sanktionen unterliegen, egal welchen Pass oder welches Parteibuch sie besitzen. Der grünen Europaabgeordnete Reinhard Bütikofer sagte derselben Zeitung, die Äußerungen von Scholz zeigten Zögerlichkeit. Auch für die Reaktionen scheint also die Entscheidung wollen oder müssen maßgeblich zu sein. Die Präsidentin des Deutschen Bundestages, Bärbel Baas, kann im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk kaum Schröders Motivation zu seiner Rosneft-Entscheidung im Detail kommentieren, gibt sich im Blick auf dessen politisches allgemeines Wirken allerdings wenig optimistisch.
Ich gehe davon aus, dass er möglicherweise bei ihm auch jetzt einen Denkprozess eingesetzt hat. Wie weit der geht, kann ich nicht beurteilen. Ich finde es einfach nur traurig, dass das so eine Entwicklung genommen hat, auch für ihn persönlich, weil er hat viel geleistet in seiner Kanzlerschaft und am Ende so ein politisches Erbe auch auch selbst zu zerstören, finde ich einfach nur traurig.
Bärbel Baas, die Bundestagspräsidentin, im Beitrag von Christine Watti aus Berlin. Die Menschen im besonders von Unwettern geplagten Nordrhein-Westfalen sind gestern erneut Opfer von Gewittern und schweren Sturmböen geworden. Anders als im vergangenen Sommer war diesmal nicht das Rheinland besonders betroffen, sondern Westfalen, vor allem Ostwestfalen. In der Stadt Paderborn und in der Region dort wurden bei mehreren Tornados Dutzende Menschen verletzt. Es entstanden Schäden in Millionenhöhe. Fiona Kaimeier berichtet aus Paderborn.
Dachpfannen fehlen auf den Dächern in der Stadt. Autos sind durch umgestürzte Bäume zerstört worden. Menschen sind aktuell in Hotels untergebracht. Am späten Freitagnachmittag ist der Sturm einmal quer durch die Stadt gefegt. Auf einer Karte lässt sich regelrecht der Korridor ausmachen, den der Tornado erfasst hat. Die Menschen in Paderborn sind fassungslos.
Es ist apokalyptisch. Ich glaube, das ist das Wort, was es am besten beschreibt. Das habe ich noch nicht gesehen, sowas.
Die ganzen Straßen sind voller Bäume, voller Scherben. Teilweise sind die ganzen Dächer von den Häusern runter. Das ist schon wahnsinnig, was hier passiert ist.
Ich sehe, dass wir diesen Planeten für unsere Kinder fast unbewohnbar machen, wenn wir so weitermachen. Ich könnte eigentlich nur weinen.
Hunderte Einsätze haben Polizei und Feuerwehr gefahren. Etwa 2000 Notrufe sind eingegangen. Insgesamt wurden 43 Menschen verletzt, die meisten von ihnen durch umherfliegende Gegenstände. Eine Person ist weiterhin in Lebensgefahr. Ulrich Ettler, leitender Polizeidirektor in Paderborn, berichtet von einem verletzten Polizisten.
Der Kollege war bei einer Unfallaufnahme auf der Straße aktiv. Und da ist eben dieser Tornado auch über ihn hinweggezogen. Er ist erfasst worden. Er ist mehrere Meter rollend über den Asphalt getrieben worden, hat sich dabei verletzt.
Der Tornado hat innerhalb von Minuten Verwüstung in Paderborn hinterlassen. Zwei Parks in der Innenstadt sind regelrecht zerstört. Die Bäume sind abgeknickt wie Streichhölzer, so Paderborns Bürgermeister Michael Dreyer. Einer dieser Parks ist das Paderquellgebiet.
Also ich bin ins Paderquellgebiet gekommen. Ich muss sagen, ich hätte so ein Bild des Grauens niemals erwartet. Ich war oft den Tränen nahe, das können Sie mir glauben, die Menschen zu sehen und vor allen Dingen die Häuser auch rundherum zu sehen, wie ganze Bereiche der Dächer im wahrsten Sinne des Wortes abgedeckt waren, Bäume auf dem Dach lagen, also Bilder des Grauens, und darum bin ich in tiefen, tiefen Gedanken bei den Verletzten.
In einem Gewerbegebiet haben sich Hallendächer gelöst und sind regelrecht weggeflogen. Wie hoch die Schäden sind, ist aktuell unklar. Aber nach Angaben der Behörden werden sie in Millionenhöhe liegen. Auch heute laufen noch Aufräumarbeiten in den Sturmgebieten in Paderborn. In dem gesamten Bereich besteht weiterhin Gefahr. Deswegen soll sich dort niemand aufhalten, so Ulrich Ettler.
Die Gefahrenlage ist noch nicht vorbei. Es gibt noch ganz viele Stellen in der Stadt insbesondere, wo noch die Feuerwehr insbesondere und Dachdecker und ähnliches arbeiten, wo herunterhängende Teile noch geborgen werden müssen von den Dächern. Da sind in der Regel Teile der Straßen und der Gehwege abgesperrt, abgeflattert. Und es kommt immer wieder vor, dass sich Einzelne einfach nicht daran halten.
Das Technische Hilfswerk ist heute mit etwa 30 Mitarbeitenden in Paderborn, um die Schäden zu begutachten. Unklar ist, ob einige Schulen und Kitas im Sturmgebiet Anfang der Woche wieder öffnen können.
Fiona Kaimeier über die Folgen des Unwetters gestern in Ostwestfalen. Die Partei Die Linke machte zuletzt vor allem durch Querelen außerhalb der Parlamente auf sich aufmerksam. Sexismusvorwürfe, Rücktritte, Stimmenverluste. Von einem Riss innerhalb der Partei ist die Rede. Im Juni soll die gesamte Führung der Linken neu gewählt werden, vorzeitig anders als geplant. Heute hat nun Parteichefin Janine Wissler bekannt gegeben, dass sie erneut für den Vorsitz kandidieren will, obwohl es scharfe Kritik an ihrer Führung gibt. Hauk.
Parteiinterner Streit, Sexismusvorwürfe und drei verlorene Landtagswahlen. Die Linke ist in einer schwierigen Situation. Die Parteivorsitzende Susanne Hennig-Welso ist deshalb unlängst, auch wegen des Umgangs ihrer Partei mit den Sexismusvorwürfen, zurückgetreten. Ihre Co-Vorsitzende Janine Wissler, in deren hessischem Landesverband die Vorwürfe zuerst aufgetaucht sind, will dagegen wiedergewählt werden.
Ich habe in den letzten Tagen und Wochen wirklich sehr viel Rückhalt bekommen aus der gesamten Partei, also sehr viele Nachrichten aus verschiedenen Teilen des Landes, aus verschiedenen Kreisverbänden und sehr viele gehabt, die mir auch den Rücken gestärkt haben und die mich auch gebeten haben, weiterzumachen.
Janine Wissler fordert, dass die Vielstimmigkeit in der Linkspartei enden muss. Auch wenn sie keine Namen nennt, dürfte sie damit vor allem auch die ehemalige Fraktionsvorsitzende Sarah Wagenknecht meinen. die sich immer wieder öffentlichkeitswirksam gegen die eigene Partei stellt.
Ich finde, wenn Entscheidungen getroffen sind, demokratisch in einer Partei, dann müssen diese Entscheidungen auch gemeinsam vertreten werden. Und da muss klar sein, dass man nach außen mit einer Stimme spricht und eben nicht mit sich widersprechenden Botschaften. Das halte ich für ganz zentral, weil sonst verwirrt man die Wählerinnen und Wähler, weil irgendwann die Frage ist, für was steht ihr denn eigentlich?
Mehr Teamgeist, weniger Einzelaktionen. Janine Wissler will den andauernden Streit um politische Ausrichtung und potenzielle Wählergruppen beenden.
Es ist überhaupt kein Problem, dass die Partei morgens vorm Betriebstor steht und sich mit einem Streik solidarisiert, mittags zu Fridays for Future geht und abends an einer Demonstration gegen Abschiebungen teilnimmt. Also ich finde, das gehört zusammen und ich finde, wir müssen all das auch zusammendenken.
Neben Janine Wissler hat bislang der Bundestagsabgeordnete Sören Pellmann angekündigt, für die Doppelspitze bei den Linken zu kandidieren. Janine Wissler hat allerdings offen gelassen, ob sie mit Pellmann ein neues Team bilden will.
Janine Wissler kandidiert erneut als Linken-Chefin. Das war der Bericht von Uli Haug aus Berlin. Sie hören den Deutschlandfunk, die Informationen am Abend um gleich 18.26 Uhr. Nochmal ins Ausland. US-Präsident Biden befindet sich gerade auf seiner ersten Ostasienreise als US-Präsident. Heute war Biden in Südkorea zu Gast und traf dort seinen Amtskollegen Yoon. Ein Thema dort, der Konflikt um das international isolierte Nordkorea. Karin Erdmann berichtet.
Mehr gemeinsame und größere Militärübungen, ein Ausbau der Raketenabwehr. So könnten die USA und Südkorea ihre Abschreckung gegen Nordkorea verstärken. Südkoreas neuer Präsident Yoon Suk-yeol, der insgesamt eher lautere Töne als sein Vorgänger Moon anschlägt, hatte im Falle einer akuten Bedrohung auch immer wieder von einem Präventivschlag gegen den Norden gesprochen. Neben mehr Abschreckung lassen die USA und Südkorea die Tür für einen Dialog mit dem Norden offen und bieten zudem Hilfe beim Eindämmen des Coronavirus an. Nordkorea kämpft seit gut einer Woche mit Hausmitteln, wenigen Medikamenten und null Impfstoff gegen Omikron. Neben Nordkorea sprachen sich die Präsidenten Biden und Yoon auch für einen freien Indopazifik und eine engere Zusammenarbeit beim Thema Lieferketten aus. Morgen wird Biden unter anderem die in Südkorea stationierten US-Truppen besuchen, bevor er nach Japan weiterreist. Dort ist unter anderem ein Treffen der sogenannten Quad-Gruppe vorgesehen, ein Sicherheitsbündnis zwischen Japan, den USA, Indien und Australien.
Karin Erdmann aus Tokio. Und das gerade angesprochene Australien steht vor einem Regierungswechsel. Auf dem Kontinent waren heute 17 Millionen Menschen zur Parlamentswahl aufgerufen bzw. verpflichtet. Denn in Australien herrscht Wahlpflicht. Nach fast 10 Jahren kehrt die sozialdemokratische Labour-Partei an die Macht zurück. Lena Bodewein.
Nach der Parlamentswahl in Australien meldet der Fernsehsender ABC eine Wahlniederlage der bisherigen konservativen Regierungskoalition unter Premierminister Morrison. Die Labour-Partei könne eine Regierung bilden, so die Prognose, entweder als Minderheitsregierung oder sogar als Mehrheitsregierung. Das zeigten die vorläufigen Ergebnisse. Damit würde der Herausforderer Anthony Albanese neuer Premierminister. Die Labour-Partei war fast ein Jahrzehnt nicht mehr an der Macht. Die Wählerinnen und Wähler hätten deutlich gemacht, dass die Politik der bisherigen Regierung Australiens den derzeitigen Herausforderungen nicht genüge. Vor allem jüngere Menschen verlangten ein entschiedenes Engagement gegen den Klimawandel. Etwas, das die Kohlebefürworter um Scott Morrison nicht geliefert haben. Dabei leidet Australien wie kein anderes Industrieland unter den Auswirkungen der Klimakrise, von Buschfeuern bis Überschwemmungen. Zudem haben viele Frauen sich von keiner der beiden großen Parteien angemessen vertreten gefühlt. Das erklärt den Gewinn der zahlreichen unabhängigen Kandidatinnen. Sie haben vor allem die Sitze etablierter konservativer Politiker erobert. Es geht um 151 Sitze im Parlament von Australien. 76 braucht es. Genauso viele hatte bisher die konservative Koalition. Wenn Labour nicht auf 76 Stimmen kommt, dann wird es eine Minderheitsregierung geben.
Lena Bodewein berichtete. Und noch einmal zurück zum Ukraine-Krieg und seinen Folgen. Finnland und Schweden wollen in die NATO. Das haben beide Länder in dieser Woche offiziell beschlossen. Doch in die NATO kommt nur, wer die Zustimmung aller Mitglieder bekommt. Und ein Mitgliedstaat stellt sich quer, die Türkei. Sie wirft Schweden und Finnland die Unterstützung terroristischer Gruppen vor und meint damit die kurdischen Organisationen PKK und YPG. Heute gab es leichte Zeichen der Annäherung. Der türkische Staatspräsident Erdogan hat mit seiner schwedischen Amtskollegin telefoniert. Beide Staatschefs waren sich anschließend einig, den internationalen Terrorismus bekämpfen zu wollen. Karin Sens meldet sich aus Istanbul und zeichnet den jahrzehntealten Konflikt zwischen Türken und Kurden nach.
Die verbotene kurdische PKK ist nicht nur für die türkische Regierung ein rotes Tuch, sondern für viele Menschen, vor allem im Westen des Landes. 1984 kommen bei einem Angriff der PKK im Osten türkische Soldaten um, erklärt der Istanbuler Terrorismusexperte Abdullah Ağar.
Damit hat alles angefangen. Es ist nicht so gewesen, dass die Türkei auf ihre eigenen Bürger geschossen hätte. Aber eine Terrororganisation, die die ethnische kurdische Identität instrumentalisiert, und die NATO weiß sehr wohl, wie diese Terrororganisation gegründet und entstanden ist, hat in der Türkei eine Welle von Terroranschlägen eingeleitet, einen separatistischen Terrorismus.
In den letzten Jahrzehnten gibt es zahlreiche blutige Terroranschläge im ganzen Land. Viele Türken sind traumatisiert. Die PKK sei, so schreibt es die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu in diesen Tagen, fast in jedem ihrer Berichte zum NATO-Streit für den Tod von 40.000 Menschen im Land verantwortlich. Ihr Anführer Abdullah Öcalan sitzt seit über 20 Jahren im Gefängnis, abgeschottet. Seine Anwälte darf er das letzte Mal vor knapp 3 Jahren sehen. Ankara geht mit aller Härte gegen die PKK vor. 2015 sieht es allerdings mal kurz nach Frieden aus. Dazu ruft Öcalan in einem Brief auf. Der damalige Ministerpräsident Recep Tayyip Erdogan geht auf die Kurden zu. Die prokurdische HDP holt bei den Parlamentswahlen überraschend über 13%. Damit zieht die noch junge Partei allerdings nicht nur zum ersten Mal ins Parlament ein. Erdogans Partei AKP verliert auch die absolute Mehrheit. Den Wahlerfolg verdankt die HDP wohl vor allem ihrem charismatischen Co-Vorsitzenden Selahattin Demirtas. Der macht die Partei damals plötzlich auch für Nicht-Kurden wählbar.
Es geht im Wahlkampf nicht um die ethnische Herkunft. Ich trete als Mensch an, als neutraler Kandidat, für den alle Bürger gleich sind.
Seit 2016 sitzt Demirtas im Gefängnis, weil, so sagen es seine Anhänger, Erdogan einen gefährlichen Konkurrenten in ihm sieht. Offiziell nennt Erdogan ihn einen Terroristen. Der Friedensprozess ist beendet. Die HDP schafft es auch 2018 wieder ins Parlament. Bei den Kommunalwahlen 2019 verhilft sie dem CHP-Kandidaten Ekrem İmamoğlu in Istanbul zum Sieg, indem sie keinen eigenen Bürgermeisterkandidaten aufstellt. Die indirekte Zusammenarbeit ein Novum. Sie selbst ist im Osten und Südosten erfolgreich. Allerdings setzt Ankara zahlreiche gewählte HDP-Bürgermeister ab. Sie hätten mit der verbotenen PKK zusammengearbeitet. Innenminister Süleyman Soylu wirft ihnen vor,
dass in der Vergangenheit in diesen Stadtverwaltungen verschiedene Aktionen organisiert wurden, dass die dann mit Fahrzeugen und Logistik unterstützt wurden, dass Fahrzeuge der Stadt bei Bombenanschlägen benutzt wurden, dass festgestellt wurde, dass mit Fahrzeugen der Stadt Essen, Waffen und Equipment zu den Terroristen in die Berge gebracht wurde.
Beweise dafür legt er nicht vor. Heute steht die pro-kurdische Partei vor der Schließung. Ein entsprechendes Verfahren läuft. Damit wäre sie bei den Wahlen im nächsten Jahr keine Konkurrenz mehr. Erdogan argumentiert immer wieder,
HDP ist gleich PKK, ist gleich YPG, egal wie man es dreht und wendet.
Die Kurdenmiliz YPG ist für ihn der syrische Arm der PKK. Die USA unterstützen die YPG allerdings im Kampf gegen die Terrormiliz IS. 2019 warnt der damalige US-Präsident Donald Trump die Türkei vor einer geplanten Offensive in Nordsyrien gegen die YPG. Der türkische Vizepräsident Fuat Oktay antwortet:
Unsere Botschaft an die internationale Gemeinschaft ist deutlich. Die Türkei ist kein Land, das sich Drohungen beugt. Und es wird unter keinen Umständen zulassen, dass an seinen Grenzen ein Terrorstaat entsteht, koste es, was es wolle.
Die türkische Opposition, ausgenommen der pro-kurdischen HDP, steht damals hinter Erdogans Plänen in Nordsyrien. Meral Akşener, die Chefin der nationalkonservativen İYİ-Partei, spottet aber in einer Rede in Richtung des Präsidenten:
Sie haben eine Operation mit Trommeln und Posaunen angekündigt. Und jetzt schreibt Trump Ihnen in einer Maßlosigkeit vor, wie der Umfang einer solchen Operation auszusehen hat. Er soll sich auf die Bekämpfung des IS beschränken. Sie müssen dem jetzt entgegensetzen, Herr Erdogan, dass Sie die die PKK-JPG-Linien durchbrechen und die Terroristen vertreiben. In der Kurdenfrage teilen türkische Oppositionsparteien jahrelang den Regierungskurs oder halten sich zumindest mit Kritik zurück. Das ändert sich teilweise. Allerdings bei einem geplanten Bündnis aus 6 Parteien bleibt die drittgrößte Oppositionspartei, die pro-kurdische HDP, außen vor.
Karin Sens, und zu diesem Thema hören Sie um 19.05 Uhr bei uns im Programm auch einen Kommentar. Vorher kommen wir noch zum Sport und damit zum DFB-Pokalfinale, was heute Abend stattfindet. Freiburg gegen Leipzig. Maximilian Rieger aus unserer Sportredaktion. Wie sind da die Vorzeichen für diese Partie?
Also das ist erstmal natürlich heute ein Duell der Gegensätze. Für viele Fußballfans ist Leipzig ja ein Club, der nur zu Marketingzwecken gegründet wurde. Und dagegen stehen dann die Freiburger, die seit Jahren ohne großen Investor auskommen. Klar ist auf jeden Fall, es ist das erste Endspiel seit 11 Jahren ohne den FC Bayern oder den BVB. Jens-Jörg Rieck blickt voraus.
Geschichtsstunde im Berliner Olympiastadion. Egal, wer heute kurz vor Mitternacht den goldenen Pokal in den Himmel stemmt, es wird ein Premierensieg in der 79. Auflage des DFB-Pokals. Freiburg ist der insgesamt 40. Verein, der das Endspiel erreicht. Die Leipziger stehen dagegen schon zum dritten Mal in den letzten 4 Saisons im Finale, haben allerdings mit 0:3 gegen die Bayern und 1:4 gegen Dortmund bislang zweimal deutlich verloren. Die Sachsen, die auf dem Weg in das Pokalfinale nur ein Gegentor kassierten, gelten dennoch als leichter Favorit. Anpfiff im ausverkauften Olympiastadion ist um 20 Uhr.
Rampen mit bis zu 20% Steigung, große Hitze und eine Bergankunft auf der 14. Etappe des Giro d'Italia mussten die Radprofis richtig schuften, was auch daran gelegen hat, dass das Team von Bora Hansgrohe sich offenbar vorgenommen hatte, die Gegner unter Druck zu setzen. Durchaus mit Erfolg, berichtet Holger Gasker.
Die deutsche Bora-Mannschaft setzte auf dem hügeligen Rundkurs um Turin alles auf eine Karte, fuhr fast 2 Stunden lang extrem hohes Tempo und schüttelte damit die Gesamtwertung ordentlich durch. Etliche Mitfavoriten verloren, auch der bisherige Gesamtführende Juan Pedro López aus Spanien. Belohnt wurde das Bora-Team mit einer verbesserten Ausgangslage in der Gesamtwertung. Der australische Kapitän Jai Hindley ist jetzt Zweiter. Sein Teamkollege Emanuel Buchmann musste in der letzten Runde sehr viel für Hindley arbeiten. Trotzdem, als Tagesneunter verbesserte auch er sich in der Gesamtwertung um einen Rang auf Platz 7. Sein Rückstand nach ganz vorn knapp 2 Minuten. Die Preise des Tages staubten aber andere ab. Der Brite Simon Yates gewann seine 2. Etappe bei dieser Rundfahrt und der Olympiasieger Richard Carapaz aus Ecuador ist der neue Spitzenreiter in der Gesamtwertung, allerdings nur 7 Sekunden vor Jai Hindley.
Es ist das vielleicht prestigeträchtigste Turnier im Tennis, der Grand Slam von Wimbledon. In diesem Jahr soll das Turnier allerdings ohne Spielerinnen und Spieler aus Belarus und Russland stattfinden, als Sanktion für den russischen Angriff auf die Ukraine. Diese Maßnahme haben die Turnierveranstalter vor einigen Wochen bekannt gegeben. Jetzt hat die Männertour und die Frauentour, also die ATP und die WTA, daraus Konsequenzen gezogen und wollen keine Weltranglistenpunkte für dieses Turnier vergeben. Ina Kast.
Für die Wimbledon-Organisatoren ist diese Entscheidung ein Schlag ins Gesicht. Sie haben bereits im April angekündigt, dass russische und belarussische Tennisprofis wegen des russischen Angriffskrieges in der Ukraine in diesem Jahr nicht in Wimbledon antreten dürfen. Darauf reagieren ATP und WTA nun mit dem Entzug der Weltranglistenpunkte. Die Spielervereinigungen kritisierten Wimbledons Alleingang. Die WTA beispielsweise schreibt in ihrem Statement, es sei ein fundamentaler Bestandteil der WTA, dass Spielerinnen nicht aufgrund ihrer Herkunft oder von Handlungen der Regierungen ihrer Länder bestraft werden dürften. Ginge es nach ATP und WTA, sollten Tennisprofis aus Russland und Belarus unter neutraler Flagge starten dürfen, so wie es zum Beispiel bei den morgen beginnenden French Open in Paris der Fall ist.
Dreimal war Charles Leclerc im Ferrari in dieser Formel-1-Saison bereits der schnellste am Samstag und auch beim Großen Preis von Spanien. In Barcelona wird der Monegasse von Platz 1 ins Rennen gehen. Volker Hirt fasst zusammen.
Ferrari bleibt das beste Team der Formel-1-Saison. Die Autos stehen auf den Startpositionen 1 und 3. Der WM-Führende Charles Leclerc steht auf der Pole-Position. Zwischen die Ferrari schiebt sich der Weltmeister. Max Verstappen startet als Zweiter. Die Mercedes mit Russell und Hamilton stehen auf den Positionen 4 und 6. Mick Schumacher war zwar langsamer als sein Teamkollege, startet aber als 10. immerhin in den Top 10. Sebastian Vettel dagegen war schneller als sein Teamkollege, startet aber dennoch nur als 16.
Und auch die deutsche Tourenwagen Masters, die DTM, sind an diesem Wochenende unterwegs. Und anders als in der Formel 1 hat es heute auch schon ein Rennen gegeben. Über den BMW-Sieg am Lausitzring berichtet Andreas Friebel. Vier Mercedes unter den ersten fünf, nur für Platz 1 hat es dann doch nicht gereicht. Den holte sich Sheldon van der Linde mit seinem BMW. Für den Südafrikaner war es erst der zweite Sieg in seiner DTM-Karriere. Ansonsten bereitete der Lausitzring mit seiner Steilkurve doch einer Reihe von Piloten und ihren Autos Probleme. Von 29 Fahrzeugen kamen nur 19 ins Ziel, unter ihnen auch Polmann Lukas Auer. Er wurde nach einem verpatzten Boxenstopp noch Dritter. Damit übernimmt der Österreicher aber trotzdem die Führung in der Gesamtwertung der DTM. Schon morgen gibt es auf dem Lausitzring dann das nächste Rennen der deutschen Tourenwagenmasters.
Und mehr Sport dann gleich um 19.10 Uhr. Dann sprechen wir unter anderem auch darüber, warum in der Bundesliga im Moment so viele Trainer ihren Job verlieren. Danke.
Sport am Samstag gleich mit Maximilian Rieger. Vielen Dank und eine schöne Sendung. Das war diese Ausgabe der Informationen am Abend heute mit Jonas Panning. Schönes Wochenende.